Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich werde mein Bestes versuchen, unser Land in eine Zukunft zu führen, die die Hoffnungen und legitimen Bestrebungen unseres Volkes erfüllt.
Vor genau 20 Jahren hat Syriens Präsident Bashar al-Assad sein Amt angetreten. Von den anfänglichen leisen Hoffnungen auf Modernisierung und Öffnung des Landes ist nichts übrig geblieben. Syrien ist zu großen Teilen zerstört. Hunderttausende Menschen sind seit dem Kriegsausbruch 2011 gestorben. Wie es um den Machterhalt Assads steht und welche Perspektiven sich für Syrien ergeben, das ist ein Thema dieser Episode. Außerdem sprechen wir über den Trend zum Homeoffice. Der scheint sich nämlich auch unabhängig von der Corona-Pandemie zu verfestigen. Zumindest hat der Siemens-Konzern eine weitreichende Umstellung aufs mobile Arbeiten geplant. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. 20 Jahre Amtszeit, davon mehr als 9 Jahre im Krieg. Unter Bashar al-Assad erlebt Syrien die gewaltvollste Phase seiner Geschichte. Die Versorgung der Menschen im Land mit Hilfsgütern wird immer weiter zurückgefahren. Das liegt vor allem an dem Veto von Russland im UN-Sicherheitsrat. Militärisch hat Assad den Krieg eigentlich gewonnen, aber 20 Jahre nach seinem Amtsantritt ist von dem damaligen Land kaum noch etwas übrig. Ursprünglich war Bashar al-Assad gar nicht für das Präsidentenamt vorgesehen gewesen, hat mir unser Korrespondent Carsten Kühntop erzählt.
Also es war so, dass seit 1970 bereits Bashars Vater Hafez al-Assad das Land regiert hatte. Es war eine sozialistische Diktatur. Es war eine sehr paranoid agierende Führung, die sich vor allen Dingen auf den Geheimdienst und Polizeiapparat gestützt hat. Es war keine Demokratie und dieser Polizeiapparat galt auch als ganz besonders brutal. Gleichzeitig war es dann so, als Hafez al-Assad schon 30 Jahre an der Macht war, da war vieles einfach sklerotisch eingeschlafen sozusagen. Es war eine sozialistische Planwirtschaft, das hat alles nicht funktioniert. So, und dann plötzlich Bashar al-Assad, der war 34 damals, der war in London an der Uni gewesen, wollte eigentlich Augenarzt werden. Der wurde dann zurückgeholt, als ein paar Jahre zuvor sein älterer Bruder ums Leben gekommen war bei einem Autounfall. Der hatte eigentlich Präsident werden sollen nach Hafez. Hat dann eben wegen des Unfalls nicht geklappt, dieser Plan. Und Bashar, 34 Jahre alt, sprach Englisch, wirkte sehr modern und sehr frisch. Und der hat dann in seiner Rede zum Amtsantritt tatsächlich gesagt, also ihr könnt uns gerne kritisieren, bitte aber konstruktive Kritik. Er hat gleichzeitig aber auch gesagt, eine Demokratie sozusagen, das kommt für uns nicht in Frage. Das ist nichts, was uns hier angemessen wäre.
Aber trotzdem war ja irgendwie so, klang das ja nach, zumindest einem Stück weit Modernisierung oder vielleicht auch einer Öffnung. Das hat sich dann aber sehr schnell abgezeichnet, dass das nicht passieren würde.
Ja, es gab nach dieser Rede viele Syrer, die das wirklich wörtlich genommen haben, diese Einladung des neuen Präsidenten Kritik zu üben. Es wurde also plötzlich auf den Zeitungsseiten sehr offen diskutiert. Es gab politische Salons, wo Menschen zusammenkamen, die Mittelschicht, die Intelligenzia und so weiter. Die haben sehr offen diskutiert. Das hat sich das Regime dann einige Monate angesehen. Und dann wurde es denen unheimlich, weil es viel zu weit ging aus Sicht des Regimes. Und dann war dieser sogenannte Damaszener Frühling, wie man das damals nannte, das war nach ein paar Monaten vorbei. Und dann war das innenpolitische Klima genauso kalt, wie es zuvor unter Hafez al-Assad gewesen war.
Und dann springen wir vor sozusagen zum arabischen Frühling 2011. Die Proteste wurden dann auch sehr hart, sehr schnell niedergeschlagen und das passt dann quasi also schon in das, wie sich das die Regierungsführung unter Assad abgezeichnet hat.
Zum damaligen Zeitpunkt, als das mit Demonstrationen gegen Assad im Süden Syriens losging, das war im März 2011, zu dem Zeitpupunkt hatte Hosni Mubarak, der ägyptische Langzeitherrscher, ja schon sein Amt aufgeben müssen. Gleichzeitig auch der Langzeitherrscher von Tunesien. Das heißt, Assad hat sich das aus der Ferne angesehen. Er hat gesehen, was da plötzlich durch den Nahen Osten fegte, welcher Wind. Und er scheint sich dann gesagt zu haben, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ich werde nicht zulassen, dass ich, meine Familie, die befreundeten Familien, die Clans, die dieses Land regieren, dass die hinweggefegt werden. Und man hat von vornherein sehr, sehr hart auf diese Proteste, die zunächst sehr friedlich gewesen waren, reagiert. Und die Experten sagen, wenn man damals anders reagiert hätte, wenn Assad auf die Leute zugegangen wäre, dann hätte es wahrscheinlich diesen Bürgerkrieg, zu dem sich das Ganze dann ja wandelte, womöglich nicht gegeben. Man vermutet, dass es schon noch möglich gewesen wäre für Assad, da glimpflich aus dieser Sache hervorzugehen. Aber der scheint sich gesagt zu haben, damals, wenn ich denen den kleinen Finger gebe, dann wollen die Demonstranten die ganze Hand und das kommt für mich nicht in Frage.
Ja, jetzt sprichst du den Bürgerkrieg an. Unfassbar viel Leid und Tod in diesem Land. Eine entscheidende Wendung war dann, als 2015 Russland noch in den Krieg eingetreten ist. Schauen wir mal auf die Rolle Russlands oder die Bedeutung Russlands für Assad, auch vielleicht jetzt mit Blick auf quasi die aktuelle Zeit. Am Wochenende gab es diese Gespräche im UN-Sicherheitsrat. Also welche Rolle spielt da Russland für Assad?
Russland ist ganz, ganz wichtig seit 2015 für Assad. Putin hat Assad in jedem Sinne des Wortes den Kopf gerettet, als er in den Krieg eingetreten ist an der Seite Assads. Und darüber hinaus spielen die Russen seitdem eben auch im Weltsicherheitsrat eine wichtige Rolle. Alle Versuche anderer Nationen, Assad, das Regime zu verurteilen für Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und so weiter, das ist alles x-mal gescheitert. Die Russen haben bisher, wenn ich richtig gezählt habe, 16 Mal ihr Veto eingelegt. Und deshalb konnte Assad und kann es nach wie vor völlig straffrei agieren. Also er hat Putin sehr, sehr dankbar zu sein.
Und da geht es um einerseits quasi Sanktionen, aber auch ja um Hilfslieferungen, richtig?
Ja, es ist seit einiger Zeit schon so, dass die Russen versuchen, die Versorgung der Menschen, die in der Region Idlib sitzen, das ist das letzte große zusammenhängende Gebiet, das von Aufständischen gehalten wird, die Versorgung dieser Menschen immer weiter herunterzufahren. Früher war es so, da gab es 4 Grenzübergänge und über diese 4 Übergänge haben die Vereinten Nationen mit ihren Hilfsorganisationen diese Menschen versorgt. Es waren dann, bis vor ein paar Tagen waren es 2 Übergänge noch von der Türkei jeweils herein nach Syrien. Und letztlich konnten die Russen jetzt im Weltsicherheitsrat durchdrücken, dass das reduziert wird auf nur noch einen Übergang. Die russische Regierung sagte, das reicht völlig, die Vereinten Nationen schaffen das. Die Vereinten Nationen selbst sagen aber, nein, das schaffen wir nicht, es wird sehr, sehr schwierig werden. Und es ist so, dass es etwa an die 3 Millionen Menschen geschätzt sind, die in der Region Idlib leben. Es ist sehr schwierig, sicherlich dann über einen einzigen Grenzübergang alles hereinzuschaffen, was diese Menschen zum Leben brauchen.
Nun ist dieses Land ja wirklich in großen Teilen zerstört. Hunderttausende Menschen getötet, Millionen mussten fliehen. Man hat den Eindruck, koste es, was es wolle, soll dieser Krieg weitergeführt werden. Warum? Worum geht es Assad überhaupt noch?
Naja, militärisch ist die Sache erledigt. Also der Krieg ist gewonnen. Assad hat den Krieg gewonnen. Er kontrolliert jetzt wieder weite Teile Syriens, vor allem eben auch die Bevölkerungszentren. Und er sitzt ganz sicher im Sattel. Er hat jetzt nichts mehr zu befürchten. Es geht jetzt für ihn nur noch darum, früher oder später dieses Gebiet Idlib aufzurollen und wieder einzunehmen. Und dann geht es um den Nordosten Syriens, wo vor allem die Kurden so etwas wie eine Autonomie hochgezogen haben, aber an sich hat er gewonnen. Der Punkt ist bloß, was hat er denn eigentlich gewonnen? Das Land ist in großen Teilen zerstört, es sind Millionen Menschen geflohen, es gibt kein Geld für den Wiederaufbau. Was ist das für ein Land, über das er da noch herrscht? Und interessant ist, seit einigen Wochen nun hören wir wieder neue Berichte über Demonstrationen gegen Assad, die kommen aus dem Süden des Landes und Südwesten des Landes. Beispielsweise gab es in Suweida Demonstrationen gegen Assad. Das ist interessant, da wohnen vor allem Drusen und die hatten über Jahre eigentlich in Treue fest zu Assad gehalten. Aber jetzt ist die wirtschaftliche Lage so katastrophal, dass die Leute gegen Assad auf die Straße gegangen sind über einige Tage, bis das dann unterdrückt wurde von den Sicherheitskräften. Also das sieht auch nicht sehr gut für Assad aus. Ja, er sitzt sicherlich sicher im Sattel, aber wir wissen eigentlich nicht, was ist das noch für ein Land, über das er da regiert. Er hat ja auch kaum noch etwas zu sagen. Die Russen geben sicherlich den Ton an, die Iraner auch, die Assad ja geholfen haben. Die Türkei hält einen Teil Syriens besetzt. Das ist das Syrien 20 Jahre nach dem Amtsantritt von Assad.
Und wenn wir eine Perspektive wagen, siehst du irgendeinen Hoffnungsschimmer? Siehst du irgendeine Möglichkeit, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann?
Aufgebaut werden muss es natürlich irgendwann. Russen und Iraner haben dafür kein Geld. Der Westen hätte das Geld, will es aber nicht ausgeben dafür, weil man sagt, sorry, wir bauen jetzt Assad nicht das Land, das ganz wesentlich durch sein eigenes Zutun so zerstört wurde, bauen wir ihm wieder auf, damit er seine Diktatur in der gehabten Form weiterführen kann. Also in dem Moment, wo Assad sich sozusagen selbst von der Bühne nehmen würde und bereit wäre zu einem politischen Übergang und so weiter, dann würde sich das anders darstellen. Aber momentan sieht es überhaupt nicht danach aus. Assad scheint nach wie vor fest entschlossen zu sein, an der Macht festzuhalten.
Mehr oder weniger von jetzt auf gleich haben im März viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden da, wo es möglich war, ins Homeoffice geschickt, um die Infektionsrisiken für Covid-19 zu reduzieren. An der Stelle möchte ich nochmal betonen, ja, natürlich, Homeoffice ist überhaupt nur für einen Teil der Gesellschaft überhaupt möglich. Nicht alle Menschen haben Schreibtischjobs. Aber immerhin fast ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland hat laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung im April überwiegend zu Hause gearbeitet. 2018 lag dieser Anteil noch bei nur rund 5%. Mein Kollege Michael Watzke, der hat zum Thema Homeoffice recherchiert. Michael, ich fange mal ganz persönlich an. Wir hier im Deutschlandradio machen ja auch da, wo es möglich ist, Homeoffice. Also wenn ich jetzt hier den Podcast produziere, dann komme ich dafür natürlich ins Funkhaus. Aber Planung von Sendungen oder Recherche, das mache ich dann meistens von zu Hause aus. Du bist ja einer unserer Bayern-Korrespondenten. Du musst also viele Audios produzieren, auch immer mal wieder Live-Gespräche führen. Wie funktioniert Homeoffice also für dich?
Also tatsächlich hat die Corona-Krise dazu geführt, dass ich auch sehr viel mehr von zu Hause arbeite. Ich habe mir auch ein kleines Home-Studio eingerichtet. Das ist nicht so gut wie das Studio, in dem ich jetzt gerade sitze. Das hat noch mehr technische Möglichkeiten, aber es reicht. Und ich habe tatsächlich jetzt gerade etwas bestellt. Bin sehr gespannt, ob es demnächst geliefert wird, nämlich eine Art Wolke, ein Mini-Studio, das ich sozusagen auf meinen Kopf setze. Und das sieht dann aus, als hätte ich meinen Kopf in einer Wolke drin. Das ist so ein Mini-Studio, das auf meinen Schultern ruht und das gut isoliert ist, sodass ich da in das Mikrofon reinsprechen kann und es klingt, als stünde ich im Studio. Und das hilft zum Beispiel dann, wenn meine drei kleinen Kinder schlafen und ich sie nicht wecken will und dann noch was einsprechen will. Oder auch manchmal, wenn die Kinder im Nebenzimmer spielen und ich dann meinen Kopf in dieser Wolke habe und dann hört man das nicht, was da draußen passiert. Also das ist so eine Hilfe, die führt dazu, dass ich viel mehr von zu Hause arbeiten kann. Manchmal arbeite ich auch von unterwegs, öfter von unterwegs als bisher. Zum Beispiel neulich war ich mit meinen Kindern im Zoo unterwegs und habe dann trotzdem ein Live-Gespräch für den Deutschlandfunk gemacht. Das habe ich alles gut organisiert, dass die Kinder beschäftigt waren, mich nicht stören konnten. Aber was dann dazwischen gekommen ist in diesem Zoo, tatsächlich war da eine Gans neben mir und die hat angefangen zu schreien und zwar wirklich penetrant, sodass ich fast schon dachte, ich muss jetzt dazu Stellung nehmen im Live-Gespräch und erklären, was da neben mir los ist. Aber glücklicherweise hat sie dann irgendwann aufgehört zu schreien. Also das sind die Probleme, die man als Reporter hat, aber man sucht sich viele Lösungen, die familiengerecht sind und die auch mit dieser neuen Arbeitswelt umgehen. Ich mache viele Interviews jetzt nicht mehr in Person, sondern über Telefon, aber so, dass die Gesprächspartner das in ihrem Handy aufzeichnen und dann bekomme ich das in perfekter Tonqualität. Also das sind so kleine Sachen, mit denen man sich als Korrespondent die Arbeit mobil und zu Hause erleichtert und das funktioniert.
Und nicht nur hier bei uns, sondern ich habe gesagt, ganz viele Unternehmen sind auf Homeoffice umgestiegen, eben wegen der Pandemie. Aber so langsam zeichnet sich ab, dass das auch unabhängig von der Pandemie ein Trend sein könnte, der sich fortführt. Zumindest hat gestern der Siemens-Vorstand beschlossen, dass jetzt mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden nicht mehr jeden Tag ins Büro oder ins Werk kommen müssen. Wie sieht diese Lösung genau aus, die da bei Siemens geplant ist?
Ich habe da tatsächlich ausführlich darüber berichtet für unsere Wirtschaftsredaktion, übrigens von zu Hause auch, hat also ganz gut gepasst. Tatsächlich will Siemens in Zukunft, dass etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Arbeitnehmerschaft pro Woche 2 bis 3 Tage mobil arbeiten. Man spricht da von der neuen Normalität, sagen wir es einfach mal auf Deutsch. Und zwar mobil arbeiten heißt nicht nur Homeoffice, sondern eben auch von unterwegs, vielleicht aus dem Auto oder von einem anderen Platz als dem Büro. Das hat der Vorstand bei Siemens verabschiedet. Allerdings ist das noch nicht ganz in trockenen Tüchern, denn das muss noch mit dem Gesamtbetriebsrat besprochen und in den Details festgezurrt werden. Und wie so oft liegt der Teufel im Detail. Ich habe mit der IG Metall und deren für Siemens zuständigen Mitarbeiter gesprochen und der sagt, naja, da gibt es noch viele Kleinigkeiten, die geregelt werden müssen. Zum Beispiel, wenn ich von zu Hause arbeite als Siemens-Arbeitnehmer, bekomme ich dann bestimmte Arbeitsmittel gestellt oder muss ich mich an den Küchentisch setzen und auf meinen Mini-Bildschirm schauen, wenn ich eine Videokonferenz mache, bekomme ich bestimmte technische Apparaturen. Wie ist es mit Arbeitszeit? Führt Homeoffice dazu, dass ich dann trotzdem keinen Feierabend mehr habe, weil ich dann auch mal um 19, 20, 21 Uhr noch was machen muss? Also viele Fragen, auch versicherungstechnische Fragen, die da noch nicht geklärt sind. Aber Siemens geht voran. Siemens will ein Unternehmen sein, das als erstes, sogar weltweit, ganz vorne dieses mobile Arbeiten einführt. Viele Unternehmen wollen das.
Und ja, auch viele ArbeitnehmerInnen wollen das wahrscheinlich, oder? Also es gibt jetzt nach ein paar Monaten auch erste Studien, die Erfahrungen zum Thema Homeoffice gesammelt haben?
Es gibt jede Menge. Also es gibt die konzerninternen Studien. Siemens beispielsweise hat eine große Umfrage im Siemens-Konzern gemacht und gefragt, wer möchte denn überhaupt mehr Homeoffice machen, und hat eine überwiegende Zahl, über 90% von Mitarbeitern gehabt, die mehr Homeoffice machen möchten oder nicht zurück möchten in die alte Zeit. Es gibt Studien an Unis, etwa ganz aktuell eine Studie der Universität Konstanz, die Mitarbeiter befragt hat, und 56% der Befragten möchten in Zukunft zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten, haben die Autoren um den Wirtschaftswissenschaftler Florian Kunze geschrieben. Der schreibt, das Wunschmodell ist bei vielen Befragten eine ausbalancierte Mischung aus Homeoffice und Präsenztätigkeit. Es gibt auch eine Studie des IFO-Instituts hier in München, die Unternehmen befragt hat. Auch da sind es knapp über 50% der Unternehmen, die sagen, sie wollen in Zukunft noch mehr Homeoffice ermöglichen ihren Mitarbeitern und gehen davon aus, dass die Produktivität ihrer Mitarbeiter dadurch nicht leidet, sondern im Gegenteil sogar noch steigt, weil die Arbeitszufriedenheit und die Motivation größer wird und vielleicht auch die Flexibilität. Also das sind wissenschaftliche Studien und wissenschaftliche Daten, die in den letzten Tagen und Wochen auf den Markt gekommen sind.
Und beim Thema Flexibilität können wir anknüpfen. Vielleicht eine Hoffnung oder ein Versprechen von Homeoffice oder flexiblerem Arbeiten war ja auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, gerade wenn man irgendwie Familie hat, Kinder hat. Macht auf den ersten Blick Sinn. Der Arbeitsweg fällt weg, man hat vielleicht mehr Zeit, man kann die Zeit auch flexibler einteilen. Also für Beruf und Familie ist Homeoffice ein reiner Segen.
Naja, es ist sicherlich nicht so einfach. Also auf der Plusseite, finde ich, ist es schon so, ich spare zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich im Homeoffice arbeite, den Arbeitsweg. Ja? Und morgens in München um 9 Uhr im Büro sein zu wollen und dadurch durch die halbe Stadt zu fahren, egal ob mit öffentlichen oder Fahrrad oder mit Auto, ist kein Vergnügen. Also das spare ich schon mal. Dann kann ich vielleicht um 12 ins Büro, da ist nicht mehr so viel Verkehr. Das ist hervorragend, finde ich. Aber natürlich gibt es auch die nachteiligen Seiten. Man hat einfach weniger Kontakt mit den Kollegen beispielsweise. Das ist eine Negativseite. Es gibt natürlich noch andere, und es gibt natürlich auch in der Geschlechtergerechtigkeitsfrage Probleme, wenn man mehr Homeoffice macht.
Nämlich?
Ja, zum Beispiel, das merke ich persönlich, aber ich höre es auch von vielen Freunden, dass möglicherweise, so sagen jedenfalls viele Frauen, dann doch wieder mehr Arbeit, mehr Familienarbeit, mehr Erziehungs- und Haushaltsarbeit an den Frauen hängen bleibt. Fürsprecherin für diese These ist zum Beispiel Jutta Almendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, eine Soziologieprofessorin, bei der ich übrigens selber studiert habe in den 90er Jahren. Sie hat in einer Talkshow, nämlich bei Anne Will, gesagt, dass Corona und dieses mehr Homeoffice zu einer Retraditionalisierung führt, dass die Rückkehr zu alten Rollenmustern in Familien befördert wird, dass Frauen wieder doch mehr zum Heimchen am Herd werden. Ich persönlich bin skeptisch, ob das in dieser drastischen Zuspitzung zutrifft, denn ich finde, am Ende ist es in den Familien immer wieder auch eine an ein Austarieren und ein Verhandeln. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass wenn Frauen auch sagen, nein, ich habe jetzt diese und diese Aufgaben und du musst das und das übernehmen. Und wenn Männer wiederum auf der Gegenseite diese Chance von ihren Arbeitgebern bekommen, dann ist das auch möglich. Es ist oft nicht eine Sache, die der Staat mit irgendwelchen neuen Gesetzen oder Förderungen regeln kann, sondern das wird sehr oft wirklich in Familien selbst ausgehandelt. Und da ist es natürlich auch eine Frage, wie sehr jemand sowohl Frau als auch Mann, sowohl Vater als auch Mutter bereit ist, diese neue Rolle dann auch anzunehmen.
Wobei, wenn wir nochmal auf Regelungen zurückkommen, auch auf das Beispiel jetzt Siemens, wo du gesagt hast, mit Gewerkschaften gesprochen hast, es gibt ja durchaus Sachen, also man kann ja eben nicht von jetzt auf gleich sozusagen auf Homeoffice umstellen, sondern es gibt ganz viele auch arbeitsschutzrechtliche Dinge, die da geklärt und geregelt werden müssen. Welche Maßnahmen stehen da noch aus oder wie ist da auch die Sicht der Gewerkschaften drauf?
Also Hagen Reimer, mit dem ich gestern gesprochen habe, der Siemens-Beauftragte der IG Metall, der sagt, generell findet die Gewerkschaft das auch gut, diese zusätzliche Flexibilisierung. Was fehlt, ist eben eine Überprüfbarkeit für die Gewerkschaften. Denn wenn sich das Arbeiten stärker vom Büro nach Hause oder in andere Räumlichkeiten verlegt, dann kann man oft nicht mehr sagen, wie sehr ist jemand eigentlich unter Beschuss, wie stark ist jemand eingespannt und wie gut geschützt ist er auch an der Arbeit. Das ist ein Problem, da muss sicherlich der Gesetzgeber auch noch nachbessern. Bei Siemens versucht man das jetzt im Gespräch, im Dialog und in konzerninternen Vereinbarungen mit der Gewerkschaft. Bis Oktober soll es da so ein Modell geben. Nochmal, das ist natürlich nicht für alle Siemens-Mitarbeiter. Siemens hat etwa 350.000 Mitarbeiter weltweit. Für etwas mehr als die Hälfte wird es in Frage kommen, weil viele andere Siemens-Mitarbeiter können nicht von zu Hause arbeiten. Wer in der Produktion arbeitet oder in manchen anderen Berufen, der kann gar nicht Homeoffice machen. Aber was es braucht, ist neben diesen arbeitsrechtlichen Tools, die vielleicht noch politisch und auch wirtschaftlich entwickelt werden müssen, sind vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine ist eine neue Unternehmenskultur, das heißt, die Chefs müssen auch mitarbeiten und, das ist der allerwichtigste Punkt, Vertrauen, sowohl der Arbeitgeber den Arbeitnehmern gegenüber, dass man bestimmte Ziele setzt und sagt, das musst du erreichen, aber wie du es erreichst, ist deine Sache. Du kannst dir selber einteilen, ob du das im Büro oder von zu Hause machst und natürlich auch Vertrauen wiederum von Seiten der Arbeitnehmer ihren Vorgesetzten gegenüber, dass man sagt, ich gehe davon aus, dass die Vorteile, die ich vom Homeoffice habe, dass die auch die bestimmten Nachteile, etwa flexiblere Zeiten und auch mal um 20 oder 21 Uhr arbeiten, dass das Ganze austariert.
Wenn du am Ende eine Prognose wagst, glaubst du, Homeoffice, mobiles Arbeiten wird nachhaltig die Arbeitswelt verändern?
Oh ja, ich glaube, das wird der große Trend, vielleicht der wichtigste Trend in der Arbeitswelt der nächsten Jahre sein. Ich glaube, es gibt da kein Zurück mehr. Da kommen zwei Dinge zusammen, eben Corona und auch die technischen Möglichkeiten und damit auch eine Veränderung der Unternehmenskultur und unserer gesamten Gesellschaft. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn arbeiten werden wir weiterhin müssen, aber wie wir arbeiten, ist für uns, für jeden Menschen einer der wichtigsten Punkte, ist für Familien die zentrale Frage. Ich glaube, da gibt es kein Zurück mehr und Siemens geht da tatsächlich einen, wie ich finde, guten Weg, auch wenn die noch lange nicht festgeklopft haben, wie es am Ende genau aussehen wird. Also, das ist ein wichtiger Trend und mit dem werden wir uns alle auseinandersetzen und nur noch ganz, ganz wenige Arbeiten werden in Zukunft nur vom Büro oder von der Fabrik aus gemacht werden und vieles wird irgendwo zwischen zu Hause, zwischen dem Auto, zwischen dem Park oder dem Zoo und dem Büro ausgehandelt.
Ich gehe dann gleich auch mal nach Hause. Vorher sage ich noch Tschüss und bitte schreiben Sie gern Feedback zu dieser Ausgabe von Der Tag oder auch zum Format im Allgemeinen an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.